Wenn das Wörtchen wenn nicht wäre. Göttliche Bedingung, die die Bibel an uns alle stellt. Je mehr wir in der Zeit voranschreiten, je mehr wir unter dem Deckmantel des Glaubens das tun, was uns gefällt, je weniger wir Gott fürchten, je weniger wir uns vor unseren Schöpfer und unseren Nächsten aufopfern, je weniger wir in göttlicher Liebe leben, desto mehr wird es Lehren wie billige Gnade, Wohlstandsevangelium, Gott liebt dich so, wie du bist, Jesus ist dein Buddy, glaube nur, dann wirst du all das bekommen, was du dir wünschst, geben. Alles wird nicht besser, sondern schlimmer werden, so wie es Paulus in 2. Timotheus 3, 1-4 prophezeite. Das aber sollst du wissen, dass in den letzten Tagen schlimme Zeiten eintreten werden. Denn die Menschen werden sich selbst lieben, geldgierig sein, prahlerisch, überheblich, Lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, unheilig, lieblos, unversöhnlich, verleumderisch, unbeherrscht, gewalttätig, dem guten Feind, Verräter, leichtsinnig, aufgeblasen. Sie lieben das Vergnügen mehr als Gott. Wenn das keine passende Beschreibung für unsere Zeit ist, was dann? Aber was hat das Ganze mit der Überschrift zu tun? Viel. Denn dem vorherrschenden Trend und Zeitgeist der Welt gefällt eine Sache ganz und gar nicht, und das sind Bedingungen. Damit ist gemeint, dass es in der Heiligen Schrift ganz konkrete Wenn-Dann-Aussagen gibt, die uns aufzeigen, dass bestimmte Zusagen, Versprechen, Segensverheißungen und dergleichen unmittelbar mit göttlichen Bedingungen verbunden sind. Werden diese Bedingungen nicht erfüllt, dann gelten natürlich auch die damit verbundenen Zusagen nicht. Eigentlich ganz logisch. Was aber logisch ist, ist nicht zwingend das, was das trügerische Herz des Menschen hören möchte. Denn etwas umsonst zu bekommen, ist natürlich viel attraktiver, als dafür etwas tun zu müssen. Da diese Gesinnung des leichten Weges tief im gefallenen Menschen steckt, ist es nicht weiter verwunderlich, dass es immer mehr Lehren gibt, die dieser Gesinnung entsprechen. Daher ja all die verschiedenen Formen des Wohlstandsevangeliums, der billigen Gnade, der »Du wirst reich und erfolgreich, wenn du nur glaubst« Lehren. Die Frage ist, wenn diese Lehren so unbiblisch sind, wie kommt es, dass sie immer mehr Anhänger finden? Einen Teil der Antwort hatten wir ja bereits. Es gefällt dem trügerischen Herzen. Paulus beschreibt diese traurige Tatsache so. 2. Timotheus 4,3. Denn es wird eine Zeit kommen, da werden sie die gesunde Lehre nicht mehr ertragen und sich Lehrer nach ihren eigenen Begierden aussuchen, die ihnen sagen, was in ihren Ohren kitzelt. Und wie werden die Lehrer das hauptsächlich machen? Indem sie in der Heiligen Schrift Rosinen picken. Soll heißen, sie werden sich, bewusst oder unbewusst, diejenigen Verse heraussuchen, die ihnen zusagen, andere wiederum wird man vernachlässigen. In unserer Tora für Kids-Serie hatten wir zu dieser, nennen wir es seltsamen Eigenart, die Bibel zu lesen und zu verstehen, das folgende Bild als Veranschaulichung gezeigt. Natürlich ist das kindgerecht ein wenig übertrieben veranschaulicht, aber traurigerweise kann man dennoch sagen, je mehr wir in der Zeit voranschreiten, desto weniger übertrieben wirkt das Ganze. Damit wir keine Rosinen picken, erst recht nicht für die wichtigen Themen der Heiligen Schrift, werden wir uns gleich einige Wenn-Dann-Bedingungen der Bibel ansehen. Diese sollen uns dabei helfen, dass wir ganz generell für diese Art von biblischen Bedingungen sensibilisiert werden, sie nicht relativieren und uns an ihnen prüfen und selbst erkennen. Noch eine letzte Anmerkung zum Abschluss der Einleitung. Die Heilige Schrift gibt uns durch die große Vielzahl an Aussagen die Möglichkeit, uns auf das eine oder auf das andere zu fokussieren. In anderen Worten, wir haben die zuvor erwähnte Möglichkeit, Rosinen zu picken. Bei keinem anderen Thema ist das so entscheidend und von so enormer Tragweite wie bei den gleichfolgenden biblischen Wenn-Dann-Bedingungen. Das heißt, pickt man bei den gleichfolgenden Themen Rosinen, kann das verheerende Konsequenzen haben. Und zwar nicht nur für denjenigen, der an die billige Gnade glaubt, sondern für uns alle. Glaube, Gnade, gerettet? Wer unsere Inhalte ein wenig genauer kennt, weiß, dass wir immer wieder über das gesunde Spannungsfeld zwischen der Gnade als Geschenk ohne unsere Werke und dem wahren Glauben mit unseren Werken reden. Jakobus 2,22. Du siehst, dass der Glaube mit seinen Werken zusammenwirkte und dass der Glaube durch die Werke vollendet wurde. Hier zu Beginn wollen wir dieses Spannungsfeld zwischen Gnade und Werke als anschauliches Beispiel für die im Anschluss folgenden biblischen Wenn-Dann-Verbindung nutzen. Das heißt, auch wenn es für dich und für dieses Beispiel klar ist, dass deine Werke zu deinem Glauben gehören, kann es sein, dass die danach folgenden göttlichen Bedingungen nicht unbedingt so klar sind. Die ersten beiden Verse, die wir uns zu diesem Beispiel anschauen wollen, sind 1. Johannes 5,13. Dies habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt, die ihr glaubt an den Namen des Sohnes Gottes. Und Römer 10, Vers 10. Denn mit dem Herzen glaubt man, um gerecht zu werden, und mit dem Mund bekennt man, um gerettet zu werden. Hier lesen wir davon, dass wenn wir von Herzen glauben und mit dem Mund den Sohn Gottes, also Jesus, bekennen, wir ewiges Leben haben. Dieses Wort ist glaubwürdig. Genauso wie auch dieses. 2. Timotheus 2, Vers 11. Glaubwürdig ist das Wort, wenn wir mitgestorben sind, so werden wir auch mitleben. Hier wiederum steht geschrieben, wenn wir mit Christus gestorben sind, dann werden wir auch mit ihm leben, also das ewige Leben mit ihm haben. Diese von Paulus gestellte göttliche Bedingung der völligen Selbstaufopferung für das ewige Leben bestätigt natürlich der Sohn Gottes. Lukas 9, 23 bis 24. Jesus sprach aber zu allen, wenn jemand mir nachkommen will, so verleugne er sich selbst und nehme täglich sein Kreuz auf und folge mir nach. Denn wer irgend sein Leben erretten will, wird es verlieren. Wer aber irgend sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es erretten. Auch hier, wie im Brief an Timotheus, werden heilige Bedingungen gestellt. Diesmal durch Jesus selbst. Denn wenn wir nicht so leben, wie er es sagt, dann werden wir unser Leben verlieren, sprich kein ewiges Leben haben. Wenn wir aber unser Leben verlieren, also für Jesus aufgeben, dann werden wir auch gerettet werden. Denn wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und mir nachfolgt, der ist meiner nicht wert. Matthäus 10, 38. Da die Anforderungen und Bedingungen unseres Herrn so enorm hoch sind, sagt er auch, und zwar ausnahmslos zu uns allen und nicht nur zu denen, die an die billige Gnade glauben, dass wir uns sehr genau überlegen sollten, was genau dieser Weg der bedingungslosen Nachfolge für unser Leben bedeutet und ob wir überhaupt wirklich auf diesem Weg sind. Lukas 14, 27 bis 35. Und wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachkommt, der kann nicht mein Jünger sein. Denn wer von euch, der einen Turm bauen will, setzt sich nicht zuvor hin und berechnet die Kosten, ob er die Mittel hat zur gänzlichen Ausführung, damit nicht etwa, wenn er den Grund gelegt hat und es nicht vollenden kann, alle, die es sehen, über ihn zu spotten beginnen und sagen, dieser Mensch fing an zu bauen und konnte es nicht vollenden. Oder welcher König, der ausziehen will, um mit einem anderen König Krieg zu führen, setzt sich nicht zuvor hin und berät, ob er imstande ist, mit 10.000 dem zu begegnen, der mit 20.000 gegen ihn anrückt. Wenn aber nicht, so sendet er, solange jener noch fern ist, eine Gesandtschaft und bittet um die Friedensbedingung. Genauso kann auch keiner von euch mein Jünger sein, der nicht allem entsagt, was er hat. Das Salz ist gut, wenn aber das Salz fade wird, womit soll es gewürzt werden? Es ist weder für das Erdreich noch für den Dünger tauglich, man wirft es hinaus. Wer Ohren hat zu hören, der höre. Seine Worte verknüpfen erneut das ewige Leben mit göttlichen Bedingungen. Eine Form des Evangeliums, die einige Menschen nicht unbedingt als frohe Botschaft verstehen. Warum? Weil sie dem Menschen, der nicht bzw. noch nicht im Geist, sondern mehr im Fleisch lebt, nicht gefällt. Römer 8, Vers 1 und die Verse 5 bis 6. So gibt es jetzt keine Verdammnis mehr für die, welche in Christus Jesus sind, die nicht gemäß dem Fleisch wandeln, sondern gemäß dem Geist. Denn diejenigen, die gemäß des Fleisches sind, trachten nach dem, was dem Fleisch entspricht. Diejenigen aber, die gemäß des Geistes sind, trachten nach dem, was dem Geist entspricht. Denn das Trachten des Fleisches ist Tod, das Trachten des Geistes aber Leben und Frieden. Hier lesen wir erneut von einer göttlichen Bedingung. Sie besagt, wenn wir nicht gemäß dem Fleisch, sondern gemäß dem Geist leben, dann wird uns keine Verdammnis, sondern eben das ewige Leben erwarten. Immer und immer wieder kann man sehen, wie Gnade, Errettung und das ewige Leben als ein Geschenk formuliert werden, das wir im Glauben annehmen dürfen und sollen. Gleichzeitig steht aber wiederum geschrieben, dass diese Versprechen und Zusagen mit göttlichen Bedingungen verknüpft sind. Auf diese Weise entsteht das zu Beginn genannte Spannungsfeld, das uns auf der einen Seite etwas gibt, nämlich die überreiche Gnade Gottes in Christus, auf der anderen Seite aber auch etwas von uns verlangt, nämlich unseren Gehorsam, unsere Werke, unsere Selbstaufopferung für Christus. Das eine geht nicht ohne das andere. Oder anders formuliert, die Gnade ist ein Geschenk, aber eben mit einer Wenn-Dann-Bedingung. Wenn du diese Wenn-Dann-Bedingung verstehst und bejahst, dann solltest du dasselbe Verständnis auch auf die gleich folgenden biblischen Wenn-Dann-Bedingungen anwenden. Die Gabe des Heiligen Geistes. Apostelgeschichte 2,38. Da sprach Petrus zu ihnen: Tut Buße, und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung der Sünden. So werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Buße tun, taufen lassen auf den Namen Jesu Christi, und dann wird man den Heiligen Geist bekommen. Wiederum steht geschrieben, Apostelgeschichte 5,32, und wir sind seine Zeugen, was diese Tatsachen betrifft, und auch der Heilige Geist, welchen Gott denen gegeben hat, die ihm gehorchen. Hier wiederum steht geschrieben, dass Gott seinen Heiligen Geist denen gibt, die ihm gehorchen. Das heißt, dass der Auflistung aus Apostelgeschichte 2,38, also mit der Buße und der Taufe, noch ein entscheidender Punkt hinzukommt, nämlich unser Gehorsam. Das heißt, kein Gehorsam, kein Heiliger Geist. Die Frage, die hierzu aufkommen könnte, ist: Ist der Gehorsam nur der Gehorsam gegenüber seinen Geboten? Nein, es ist weitaus mehr. Bei der genauen Beantwortung der Frage hilft uns der letzte Block weiter. Denn so wie die Gnade Gottes, unsere Errettung und das ewige Leben unmittelbar miteinander zusammenhängen, so ist es mit dem Heiligen Geist. Denn wer auf den Geist sät, der wird vom Geist ewiges Leben ernten. Galater 6, Vers 8. Wenn also das ewige Leben und der Geist Gottes miteinander zusammenhängen, dann müsste es ja so sein, dass dieselben göttlichen Bedingungen für beide gelten. Das heißt, um den Heiligen Geist zu erhalten, muss man dieselbe Bedingung erfüllen wie für das ewige Leben, nämlich, dass man sein Leben für Christus aufgibt. Oder wisst ihr nicht, dass wir alle, die wir in Christus Jesus hineingetauft sind, in seinen Tod getauft sind? Wir sind also mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod, damit, gleich wie Christus durch die Herrlichkeit des Vaters aus den Toten auferweckt worden ist, so auch wir in einem neuen Leben wandeln. Römer 6, 3-4. Ohne hier in die Details des Themas Geistestaufe zu gehen, können wir anhand dieser Stellen und auch durch den Akt, also dem physischen Ablauf der Taufe, erkennen, dass es um unseren Tod geht. Wir werden im Wasser begraben und stehen dann zum neuen Leben auf. Wenn wir aber nicht in einem neuen Leben wandeln, wo wir dem alten Leben gestorben sind, dann können wir nicht seine Jünger sein und dann können wir auch nicht sicher sein, je den Heiligen Geist erhalten zu haben. Jetzt wird das den ein oder anderen vielleicht verunsichern, aber hier geht es nicht um eine Verunsicherung, sondern im Gegenteil, es geht um eine Zusicherung, dann den Geist Gottes zu erhalten, wenn man nicht mehr für sich selbst lebt, sondern für den, der für uns gestorben und auferstanden ist. Denn er ist deshalb für alle gestorben, damit die, welche leben, nicht mehr für sich selbst leben, sondern für den, der für sie gestorben und auferstanden ist. 2. Korinther 5, Vers 15. Man sieht, und da eben vor allem bei Themen wie Errettung, Geistestaufe und ewiges Leben, dass sich in der Heiligen Schrift immer alles um eine Sache dreht, nämlich sich hinzugeben, sein Leben komplett zu verändern und sich selbst für Gott und seine Nächsten aufzuopfern. Oder in anderen Worten, so wie Jesus zu leben. Abschließend noch eine Stelle, die in diesem Zusammenhang wichtig ist. Denn auch wenn Verheißungen an Bedingungen geknüpft sind, dürfen wir dennoch um die Erfüllung dieser Verheißungen bitten. Dann wird unser himmlischer Vater uns auf eine Weise verändern, sodass wir seine göttlichen Bedingungen mehr und mehr erfüllen können. Lukas 11, die Verse 11 bis 13. Welcher Vater unter euch wird seinem Sohn einen Stein geben, wenn er ihn um Brot bittet? Oder wenn er ihn um einen Fisch bittet, gibt er ihm statt des Fisches eine Schlange? Oder auch wenn er um ein Ei bittet, wird er ihm einen Skorpion geben? Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben versteht, wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist denen geben, die ihn bitten? Die Führung des Heiligen Geistes. Johannes 14, 26. Der Beistand aber, der Heilige Geist, den der Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Wiederum steht geschrieben in Epheser 4, 30, und betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt worden seid für den Tag der Erlösung. Wenn man das Wort betrübt liest, denkt man vielleicht eher an etwas Harmloses, aber wenn man nachschlägt, in welchen Zusammenhängen dieses Wort noch vorkommt, dann versteht man eher die Tragweite dessen, was es bedeutet, seinen Geist zu betrüben. Jesaja 65, Vers 10. Sie aber sind widerspenstig gewesen und haben seinen Heiligen Geist betrübt. Da wandelte er sich ihnen zum Feind, er selbst kämpfte gegen sie. Oder dazu auch direkt der nächste Vers nach Epheser 4, 30, also 30 und 31. Und betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt worden seid für den Tag der Erlösung. Alle Bitterkeit und Wut und Zorn und Geschrei und Lästerung sei von euch weggetan, samt aller Bosheit. Durch Bitterkeit, Wut, Zorn und andere böse Taten, und in diesem Zusammenhang ganz wichtig, auch durch andere böse Emotionen, die den aufgezählten gleichkommen, können wir den Geist Gottes betrüben, sodass wir vielleicht meinen, dass uns der Geist Gottes führt, aber es könnte der Fall sein, je nachdem, was wir fühlen und tun, dass eher das Gegenteil der Fall ist. Denn offenbar sind die Werke des Fleisches, welche sind Ehebruch, Unzucht, Unreinheit, Zügellosigkeit, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Streit, Eifersucht, Zorn, Selbstsucht, Zwietracht, Parteiungen, Neid, Mord, Trunkenheit, Gelage und dergleichen, wovon ich euch voraussage, wie ich schon zuvor gesagt habe, dass die, welche solche Dinge tun, das Reich Gottes nicht erben werden. Galater 5, 19-21. Streite ich? Denke ich mehr an mich als an andere? Bin ich neidisch, eifersüchtig, zornig und dergleichen? Falls ja, ist es nicht nur so, dass mich dann ganz sicher nicht Gottes Geist leitet, sondern viel Schlimmeres droht mir. Wenn ich aber auf diese Weise lebe, nämlich in Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung, also in der Frucht des Geistes, dann wird mich Gottes Geist auch in meinem Leben führen. Fürsorge und Schutz Gottes. Psalm 91, 10-12. Kein Unglück wird dir zustoßen und keine Plage zu deinem Zelt sich nahen. Denn er wird seinen Engeln deinetwegen Befehl geben, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen. Auf den Händen werden sie dich tragen, damit du deinen Fuß nicht an einen Stein stößt. Diese Stelle eignet sich besonders gut, wenn es um die Vorsicht geht, dass wir nicht isoliert Verse als eine Art Universalzusage für alles Mögliche in unserem Leben anwenden können. Das heißt, selbst wenn es keine andere Stelle mit einer Wenn-Dann-Bedingung zu dem entsprechenden Thema gibt, gilt es dennoch immer, den vollständigen Kontext der ganzen Heiligen Schrift zu berücksichtigen und zu verstehen. Auch hier gibt uns unser Meister ein anschauliches Beispiel dazu, wie man mit dem Heiligen Text umgehen sollte. Matthäus 4, 5 bis 7. Darauf nimmt ihn der Teufel mit sich in die heilige Stadt und stellt ihn auf die Zinne des Tempels und spricht zu ihm: Wenn du Gottes Sohn bist, so stürze dich hinab, denn es steht geschrieben, er wird seinen Engeln deinetwegen Befehl geben und sie werden dich auf den Händen tragen, damit du deinen Fuß nicht etwa an einen Stein stößt. Da sprach Jesus zu ihm: Wiederum steht geschrieben, du sollst den Allmächtigen, deinen Gott, nicht versuchen. Das heißt, wenn wir leichtfertig, unbedacht, unachtsam sind oder vielleicht sogar etwas tun, was in den Augen unseres Gottes nicht unbedingt gut ist, dann dürfen wir ihm keinen Vorwurf machen, wenn wir uns im übertragenen Sinne doch den Fuß an einem Stein stoßen. Im Grunde ist das ganze Thema Schutz und Fürsorge eigentlich mit einer einzigen Stelle abgedeckt. Auch hier lesen wir aber wieder von einer Wenn-Dann-Bedingung. Matthäus 6, 33. Trachtet vielmehr zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch dies alles hinzugefügt werden. Der Zusammenhang der Aussage, beziehungsweise genauer der Zusage unseres Herrn, ist unsere Sorge um Essen, Trinken und Kleidung, also die Sorge um die Grundbedürfnisse des Menschen. Obwohl er weiß, dass wir das alles natürlich zwingend brauchen, sagt er, dass wir vielmehr zuerst nach dem Reich Gottes trachten sollen. Denn wenn wir das tun, dann wird uns alles, was wir wirklich zum Leben brauchen, gegeben werden. Diese Zusage ist nicht neu. Das heißt, das Versprechen, dass unser Gott sich um uns kümmert, finden wir auch schon in der Tora. 5. Mose 28, 2-5. Alle diese Segnungen werden über dich kommen und dich erreichen, wenn du der Stimme des Allmächtigen, deines Gottes, gehorchst. Gesegnet wirst du sein in der Stadt und gesegnet auf dem Feld. Gesegnet wird sein die Frucht deines Leibes und die Frucht deines Landes, die Frucht deines Viehs, der Wurf deiner Rinder und die Zucht deiner Schafe. Gesegnet wird sein dein Korb und dein Backtrog. Auch hier sehen wir im Grunde dieselbe Wenn-Dann-Bedingung, nämlich, wenn wir auf seine Stimme hören, dann werden alle diese Segnungen über uns kommen. Was bedeutet es, seiner Stimme zu gehorchen? Geht es dabei nur darum, Gebote zu halten? Ja und nein. Nein, wenn man dabei nur an die 10 Gebote, die Feste, die Speisegebote und dergleichen denkt. Ja, wenn man dabei vor allem an das hier denkt. 5. Mose 6, Vers 5. Du sollst den Allmächtigen, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft. Das ist, wie wir alle wissen, das höchste aller Gebote. Gleichzeitig ist es auch das, was wir zuvor in den Worten unseres Herrn sehen konnten. Denn liebt man Gott mit seinem ganzen Herzen und mit ganzer Kraft, dann lebt man eben nicht mehr für sich selbst, sondern für ihn und für seinen Sohn. Damit wären wir dann erneut, wie bei der Zusage der Gabe des Heiligen Geistes und bei der Zusage des ewigen Lebens auch, bei der allumfassenden Wenn-Dann-Bedingung. Lukas 9, 24. Wer irgend sein Leben erretten will, wird es verlieren. Wer aber irgend sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es erretten. Wenn wir gemäß dieser Lebensgrundlage leben, dann können wir uns auch der göttlichen Zusage sicher sein, dass er uns schützt und für uns sorgt. Erhörung von Gebeten. Johannes 14, 14. Wenn ihr etwas bitten werdet in meinem Namen, so werde ich es tun. Wiederum steht geschrieben in Johannes 15, Vers 7, wenn ihr in mir bleibt und wenn meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch zuteil werden. Was bedeutet es, in ihm zu bleiben? 1. Johannes 2, Vers 6. Wer sagt, dass er in ihm bleibt, der ist verpflichtet, auch selbst so zu wandeln, wie jener gewandelt ist. Ihr wisst wahrscheinlich, wohin das Ganze erneut führt, nämlich zu der Frage, und wie ist er gewandelt? Genau, in völliger Hingabe, Gehorsam, Liebe und Selbstaufopferung. Daher gilt auch für dieses letzte wichtige Thema dieselbe Wenn-Dann-Bedingung, die sich durch alle Punkte hindurchgezogen hat, nämlich, wenn wir wollen, dass unsere Gebete erhört werden, dann ist es das Beste, wenn wir nicht mehr für uns selbst leben, sondern für den, der für uns gestorben und auferstanden ist. 2. Korinther 5, Vers 15. Wenn wir also ewiges Leben, die Gabe und Führung des Heiligen Geistes, die Fürsorge und den Schutz unseres Gottes und die Erhörung unserer Gebete wollen, dann wissen wir, was wir alle zu tun haben.